In der Bibel heißt es, macht euch die Erde zu Untertan. Was bedeutet dieser Satz für die Technik?
Ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass an der These von Max Weber einiges dran ist, dass nämlich das Christentum oder besser das jüdisch-christliche Denken sehr stark dazu beigetragen hat, dass hier im abendländischen Bereich die technischen Fortschritte schon sehr früh eingesetzt sind, dass technische Instrumente entwickelt wurden, die uns dazu befähigten, die Umwelt, die Natur zu unseren Zwecken umzugestalten, sie nutzbar zu machen, also Effizienz- und kraftsteigernde Mittel zu erfinden, die uns das Leben sehr angenehm erleichtern können, aber die dann zugleich auch einige Probleme aufwerfen.
Können Sie etwas, man spricht ja immer von dem Segen und dem Fluch der Technik, können Sie da auch gleich uns diese Ambivalenz, die mit der Technik verbunden ist, noch weiter aufzeigen?
Ja, Karl Amery, ein interessanter Zeitgenosse und Philosoph, hat ja mal dem Christentum den Vorwurf gemacht, es sei für die gnadenlosen Folgen verantwortlich, die die Technik, also gerade insofern mit ihr, die Umweltschäden verursacht werden können, verantwortlich sei. Also er sprach von den gnadenlosen Folgen des Christentums. Aber ich glaube nicht, dass es mit dem Christentum zusammenhängt, dass wir derartige Umweltprobleme bekommen haben. Das ist auf ein Missverständnis zurückzuführen über den Begriff der Herrschaft. Das heißt, dass wir die Natur beherrschen dürfen und sogar sollen. Macht euch die Erde untertan, bedeutet ja nicht, dass man sie ausplündert, dass man sie verschandelt, dass man sie verunstaltet, sondern dass man pfleglich, verantwortlich mit ihr umgeht. Was das Christentum betrifft ist, und auch das Judentum, so ist der These von Max Weber sicher zuzustimmen, dass hier eine Entzauberung der Natur möglich geworden ist. Wissen Sie, in dem Augenblick, wo sie, wie das ja heute noch in einigen Naturvölkern zu sehen ist, hinter jedem Busch und Strauch eine Gottheit vermuten oder ein Baum ein Tabu ist oder eine Kuh ist eben auch eine heilige Kuh, die man nicht schlachten darf. Also wenn man Teile der Natur oder sie insgesamt divinisiert oder sozusagen eine Gottheit darin vermutet, wie das ja im Pantheismus der Fall ist, haben Sie es sehr schwer, damit pragmatisch umzugehen und sie für Ihre Zwecke zu nutzen oder sie anzutasten. Also das Christentum hat hier sehr stark zur Entzauberung der Natur beigetragen.
Aber im negativen oder im positiven Sinn?
Ja.
Weil es kann ja auch eine überzogene, sage ich mal, Bezauberung der Natur geben, indem ich mich dann auch nicht mehr traue, über einen Feldweg zu überschreiten, weil ich Angst habe, drei Ameisen dabei zu zertreten.
Ja, also das ist schon richtig so, dass auf der einen Seite ja die großen technischen Fortschritte in Europa im Abendland stattgefunden haben zunächst einmal, aber dass hier dann auch die größten Probleme neu entstanden sind, die also auf eine falsche Anwendung von Techniken zurückzuführen sind. Denn man kann ja also mit der Atomkraft etwa Energie erzeugen oder auch Atombomben bauen, mit denen man also entsetzliche Schäden anrichten kann. Also heute sind wir technisch in der Lage, die ganze Welt in die Luft zu sprengen, mit der Menschheit Schluss zu machen. Es gibt also neuerdings doch auch einen sehr starken Vorbehalt gegenüber den sogenannten Fortschritten der Technik, weil man doch auch ihre Ambivalenz, ihre Doppeldeutigkeit wahrgenommen hat. Und zwar also etwa am Beispiel der Atomenergie sehr deutlich zu sehen, wie umstritten sie heute ist. Ja. Und auch in den modernen Biotechniken oder in den gentechnologischen Möglichkeiten der Manipulation der Erbsubstanz eines Menschen, da kann also bereits schon das Experimentieren mit Embryos, also um hier eine bestimmte Technik der Optimierung des Menschen, so der neue Mensch zu kreieren, hier scheint manchmal auch Frankenstein am Werk zu sein. Die Hoffnung also, dass wir vielleicht einen ganz neuen Menschentypus erzeugen könnten, also das zeugt auch davon, dass die technischen Machtmittel und Möglichkeiten einen auch zu Hybris verführen können.
Pater Ockenfels, glauben Sie, dass die negativen Seiten der Technik durch entsprechende Gesetze eingedämmt oder geregelt werden könnten?
Das werden Sie ja jetzt schon. Da gibt es eine ganze Reihe von Vorbehalten, die in der Gesellschaft ja durch bestimmte Ängste auch signalisiert werden. Und es ist noch längst nicht alles das erlaubt, was man technisch möglich machen kann. Es gibt hier schon einige Grenzen, aber eben darüber müsste man näher nachdenken. Wie begründe ich diese Grenzen? Wie kann ich auch dafür sorgen, dass Technik noch beherrschbar ist? An sich ist es ja ethisch gesehen relativ unproblematisch, wenn man sagt, ja, die Technik hat dem Menschen zu dienen. Das heißt, sie ist ein willkommenes Instrument, um unsere Lebensmöglichkeiten zu erweitern. Aber die Frage ist eben, je mehr wir in eine technisierte Welt hineingeraten, wo ja praktisch nichts mehr natürlich ist, sondern alles so, auch der Mensch selber, die Technik als eine Art zweiter Natur in sich empfindet. Wir sind ja kaum mehr in der Lage, die Treppen zu steigen oder eine Straße zu überqueren, wenn wir nicht ein technisches Programm dabei haben. Oder stellen Sie sich mal vor, die Elektrizität würde mal eine Nacht ausfallen, was dann alles passieren kann und schon passiert ist. Also kurzum, wir begeben uns in eine immer größere Abhängigkeit auch von der Technik. Wir haben ja manchmal auch das Gefühl, wir lassen uns nicht von der Technik bedienen. Also die Technik dient nicht uns, sondern wir bedienen die Technik und stellen dann auch fest, dass wir gar nicht mehr wissen, wie Technik funktioniert, sondern das den Spezialisten überlassen, die sich immer mehr auf ihr Fachgebiet spezialisieren und damit auch eine ungeheure Machtfülle erhalten. Und das gibt wieder ganz neue Probleme. Können wir den Technikern überhaupt noch vertrauen? Was brüten da die Naturwissenschaftler überhaupt aus? Wie sind die Folgen später zu sehen?
Lässt sich eine vielleicht etwas gewagte Frage das Subsidiaritätsprinzip auch auf die Technik anwenden? Sie haben gerade gesprochen von dieser Abhängigkeit, die die Technik beim Menschen hervorruft. Wäre es nicht gut, grundlegende Dinge wie zum Beispiel Treppenlaufen nicht zu automatisieren, solange es die Möglichkeit gibt, dass der Mensch selber die Treppe besteigen kann?
Ja Gott, das ist ja für manche die einzige sportliche Aktivität, die sie noch haben. Aber das ist eine relativ pragmatisch zu lösende Frage. Darin bestehen nicht so sehr die Gefahren. Die Frage wäre höchstens, ob man sich nicht manchmal nur diesen technischen Spleen einfallen lässt, nicht wahr? Dinge, die man vielleicht noch natürlich verrichten könnte, nicht immer durch Technik substituieren, ersetzen, also durch aus reiner Bequemlichkeit. Oder ob nicht es vielleicht doch manchmal mal wieder auch Freude machen könnte, auf eine altmodische Weise die Straße zu überqueren oder auch Entfernungen zurückzulegen. Also, dass wir uns nicht so sehr in die Abhängigkeit von Technik begeben, auch dass wir vielleicht eine gewisse Konsumaskese auch durchaus im christlichen Sinne hier praktizieren.
Das heißt, dass man zum Beispiel statt immer mit dem Flugzeug jeden Urlaub nach Mallorca zu fliegen, auch einmal eine Wanderung in den Berg unternimmt oder an einer Fußwallfahrt teilnimmt?
Das wäre sicher eine Alternative, wenngleich ich nichts über Mallorca kommen lasse. Aber es ist, was den Massentourismus betrifft, schon doch eine gewaltige Verschwendung von Ressourcen, sodass wir schon von daher also mal die Frage der Verantwortlichkeit stellen müssen, ob wir nicht zu verschwenderisch umgehen mit den knappen Mitteln und ob wir eigentlich nur aus unserem aktuellen Interesse heraus uns der technischen Möglichkeiten bedienen, aber dabei gar nicht merken, wie sehr wir die Umwelt nachhaltig ausplündern, also die natürlichen Ressourcen unzumutbar verknappen und vielleicht nicht genügend überlegen, ob denn spätere Generationen nicht ebenso ein Recht darauf haben, in einem solchen Luxus zu leben wie wir. Also die Frage also einer Verantwortlichkeit für die zukünftigen Generationen. Und auch nicht, dass also das, was Millionen von Jahren die Natur da angesammelt hat, dass das innerhalb von wenigen Generationen, in wenigen Jahrzehnten womöglich alles verschwendet und verpulvert wird. Die Frage also, ob man nicht zum Beispiel mit dem Erdöl etwas anderes machen sollte, als es nur zu verbrennen. Das ist schon eine gewaltig spannende Frage.
Das heißt also, die Sparsamkeit, eine von den Deutschen praktizierte Tugend, ist durchaus auch im Sinne der Natur, der Umwelt und des Christentums.
Wenn es so wäre, dass es eine deutsche Tugend ist, dann könnte man damit einverstanden sein. Aber ich meine, es sei nicht nur eine Frage der individuellen Tugenden, etwa die der Askese, also der, auch der, einer relativen Bescheidenheit mal, sondern also was das Quantum betrifft, der Umweltverschwendung, verschwenderischen Techniken, sondern man sollte einmal auf die doch positiven Aspekte auch der Technik hinweisen. In vielen Bereichen dürfen wir wirklich sehr dankbar dafür sein, dass uns hier die Wissenschaften und die Techniker uns ein relativ sorgenloses Dasein beschert haben. Ja. Das Leben in der Natur ist so romantisch nicht. Und stellen Sie sich mal vor, 5 Millionen Menschen in ökologischen Nischen könnten es nicht lange aushalten. Also bei dieser Bevölkerung in der Welt brauchen wir die Technik, um auch das Überleben zu sichern. Die Kirche hat bedauerlicherweise bis heute noch keine Sozialenzyklika über den Umweltschutz verfasst, aber wir dürfen gespannt sein. Vielleicht wird die nächste Enzyklika im Jahre 2001 wäre wieder ein Jubiläum fällig, sich mit diesen Fragen beschäftigen. Aber der Papst, der Johannes Paul II., hat doch schon einige interessante Hinweise dazu gegeben. Er ist ja hier durchaus auch in der Tradition der Klassiker der Theologie, etwa Thomas von Aquin. Mhm. Es sind also auch Naturrechtler, die davon ausgehen, dass Gott als Schöpfer auch in seinem Geschöpf, also die Natur wird hier als Schöpfung Gottes vorverstanden, dass in der Schöpfung, mithin auch im Menschen selber, der ja das höchste Geschöpf ist, noch die Spuren des göttlichen Schöpferwillens vorhanden und erkennbar sind und durch die Vernunft jedes Menschen irgendwie erkannt werden können. Ich glaube, diese Einstellung sollte man zunächst einmal vertiefen und von daher auch das Naturrechtsdenken wieder einmal auf die Schöpfungswirklichkeit beziehen und mal wieder diese tiefere Einsicht gewinnen in die Logik, also in den Logos des Schöpfers, der sich doch wohl was dabei gedacht haben wird, als er die Schöpfung hervorbrachte, auch durch Evolution sich entwickeln ließ. Nun werden diese Gedanken ja sehr deutlich sichtbar im Buch der Genesis. Im Alten Testament kommt das ja sehr deutlich zum Vorschein. Und daraus kann man etwa entnehmen, dass Gott die Schöpfung ja nicht nur für wenige einzelne Privilegierte geschaffen hat, sondern dass die Vorräte, dass die Schöpfung selber insgesamt nun für alle Menschen da ist. Ja. Und für alle Völker mithin, also auch eine Art Solidarität zwischen den Völkern hergestellt werden müsste, zugunsten einer verantwortlichen Nutzung dieser Schöpfung.
Wie könnte diese Art von Verantwortung praktiziert oder umgesetzt werden?
Ja, zum Beispiel darin, dass nicht nur wenige nordeuropäische oder amerikanische Völker das Privileg haben, die Vorräte dieser Welt, also innerhalb von wenigen Generationen, auszuplündern, sondern dass gerade also große Teile der Welt, die noch in einer sehr bitteren Armut leben, davon partizipieren können. Dass sie nicht also zu Schleuderpreisen ihre Rohstoffe nun auf dem Weltmarkt anbieten, sondern dass sie sich irgendetwas einfallen lassen können, auch davon selber ihren Nutzen zu haben. Das wäre eine praktische Konsequenz daraus.
Glauben Sie, dass sich das umsetzen lässt, wenn es mit Nachteilen für die einzelnen oder von Ihnen gerade genannten Länder verbunden ist?
Nun, schwer, natürlich. Man müsste darüber ein Übereinkommen treffen, man müsste sich darüber einigen müssen, verhandeln und eine Lösung finden. Das ist, glaube ich, nicht alleine mit dem Markt, mit Marktmechanismen zu besorgen. Ich meine, im Übrigen muss man hier auch noch den zweiten Aspekt berücksichtigen, nämlich die Solidarität auch mit der Zukunft, das heißt mit den späteren Generationen. Also wir sind ja nicht allein auf der Welt und wir sind nicht die Letzten, die hier auf der Welt leben. Ja. Also die Generationen nach uns haben dasselbe Recht auf Leben wie wir.
Das heißt, wir können also nicht darauf vertrauen, dass die späteren Generationen sich dann irgendetwas einfallen lassen und dann sich überlegen, wie man noch auf andere Art und Weise Energie gewinnen kann, sondern dass wir durchaus mit dem, was wir haben, so haushalten müssen, dass, und da fängt eben, oder finde ich, fängt eine schwierige Fragestellung an, weil wir ja nicht wissen, ob nach uns noch 100 Generationen kommen oder 20 oder 300. Deswegen ist es sehr schwierig zu kalkulieren und zu berechnen, wie viel wir jetzt schon verwenden dürfen von den gegebenen Vorräten.
Da haben Sie ganz recht. Es ist schwer abzuschätzen, wann es mit dieser Welt zu Ende geht. Jetzt nicht nur dadurch, dass man vielleicht infolge der technischen Möglichkeiten und der Hybris des Menschen diese Welt zur Explosion bringt. Also man kann die Apokalypse ja inzwischen auch technisch bewerkstelligen. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, ohne jetzt Optimist zu sein, sondern vielmehr aus der Hoffnung auf Gottes Güte, dass es also auf jeden Fall ein gutes Ende nehmen wird mit der Welt. Und wir so tun müssen, als ob diese Welt, vielleicht nicht ewig, aber doch über doch sehr lange Zeiträume noch existiert. Natürlich kann man darauf vertrauen, dass die späteren Generationen intelligent genug sein werden, auch mit dem Mangel fertig zu werden. Aber ich gebe doch zu bedenken, und diese Bedenken sind heute sehr weit, Gott sei Dank, sehr weit verbreitet, dass alleine durch die Art und Weise, wie wir mit den Stoffen, mit den Rohstoffen, Ressourcen umgehen, wie viel Müll wir produzieren, wie viel womöglicherweise wir auch klimatische Veränderungen wir herbeiführen, die durch nichts gerechtfertigt sind, etwa durch den Hinweis darauf, ja nun, also die Späteren werden vielleicht mal damit fertig werden. Nein, wir müssen so tun, als ob die Späteren eben nicht vielleicht so ohne weiteres damit fertig würden, sondern wir dürfen ihnen keine verwüstete Welt hinterlassen und wir dürfen ihnen nicht eine völlig ausgeplünderte Welt hinterlassen. Mhm. Also meine ich, von daher wäre durchaus gerade an die Intelligenz der gegenwärtigen Generation zu appellieren, so zu tun, als hätten wir es mit großen Knappheiten zu tun, die schon zu unseren Lebzeiten zu Neige gingen. Natürlich, jetzt kommen sofort dann die Forscher und sagen, ja, der Club of Rome hat überhaupt nicht recht. Die Vorräte etwa von Erdöl, die reichen noch vielleicht Jahrhunderte. Ne? Aber wer weiß das? Also wenn unser Verbrauch so weiter ansteigt, ist es doch sehr bedenklich, so fortzufahren, wie wir das bisher getan haben.
Pater Ockenfels, können Sie uns vielleicht als Otto Normalverbraucher, sage ich, oder als jemanden, der einfach gemütlich zu Hause lebt und einen kleinen Garten hat, Ratschläge geben, wie wir christlich mit unserer Umwelt oder diesem uns unter Umständen auch nur anvertrauten Garten umgehen? Ja. Oder wie wir diese Haltung im Alltag einfach praktizieren?
Nun ist es gerade dieses Bild gewesen, dass im Schöpfungsbericht eine große Rolle spielt. Im Alten Testament, im Buch Genesis, finden Sie ja einmal die Stelle, wo es heißt, macht euch die Erde untertan. Das klingt so, wie wenn man sie unterdrücken, wie einen Sklaven behandeln, ausquetschen könnte. Aber dann heißt es auch, geht pfleglich damit um. Das heißt, bebaut und pflegt sie, wie ein Gärtner das tut. Also der ja auch nicht nun alles herausholt aus dem Boden und dann die Natur einfach so verwildern lässt, sondern der doch dafür sorgt, dass auch spätere Generationen, also so ein Bauer käme ja nicht auf die Idee, also vor allem wenn er selber Kinder hat, für die er noch ein Land in Fruchtbarkeit zu hinterlassen hat. Also wir dürfen es nicht so tun, als wären wir die Einzigen. Das heißt, und müssen also einen pfleglichen Umgang, wie ein Gärtner, einen pfleglichen Umgang mit der Natur. Und das sind dann natürlich auch innere Einstellungen, die wir dazu haben, der Verantwortlichkeit. Und vor allem in Hinsicht also auf Gott, auf den Schöpfer, als Garanten der Zukunft. Ihm gegenüber sind wir ja verantwortlich. Mhm. Nicht einer irgendwie noch gar nicht geborenen späteren Generation. Dafür ist Gott selber der Bürge. Ja. Und ihm gegenüber müssen wir diese Verantwortung tragen und werden ja auch mal zur Rechenschaft gezogen. So glauben wir jedenfalls christlich.
Noch eine Frage, ist es nicht auch wichtig oder ein Aspekt, die Natur oder die Umwelt und die Schönheit der Natur als solche zu erhalten, damit wiederum auch Menschen durch das Staunen oder die Freude an der Natur zum Glauben finden?
Ja, in der Tat spielt das eine große Rolle auch für unser Glaubensleben. Wir leben ja in einer praktisch ganz künstlichen Welt. Wir sind nur umgeben von Werken des Menschen. Wir betrachten gar nicht mehr bewundernd und staunend die Werke der Natur. Die Schönheit auch einer Fliege oder einer Brennnessel, das sind ja, ich halte das nicht für Unkraut und für Ungeziefer, das sind doch auch wunderbare Dinge, die uns umgeben. Und da sollte man viel mehr Ehrfurcht haben vor den Spuren Gottes in der Schöpfung, die Schönheit der Schöpfung. Dieses ästhetische Element ist ja auch das, was uns Gott näher bringt. Er hat uns eine wunderbare Schöpfung gegeben. Wir sind selber Bestandteile dieser Schöpfung. Und wir haben doch gefälligst auch aufzupassen, dass nicht ganze Arten ausgerottet werden.